und sich nicht einfach hinzusetzen und Social Media aufzumachen und so, ah, das ist immer der viel Kurkuma, der andere macht Q10, der andere macht Magnesium, der andere Eisen, aber ich finde die alle super sympathisch, ich nehme jetzt einfach alles an. So, und das ist ja aber das, was die meisten Leute machen. Die nehmen irgendein Supplement, wissen gar nicht, was das Supplement macht oder das Nahrungsergänzungsmittel, und erinnert mich immer so ein bisschen an diese Corona-Pandemie, wo wir nicht genau wussten, ob diese Masken jetzt helfen oder nicht, aber wir haben sie getragen und das hat bei Leuten dazu geführt, dass sie dann unvorsichtig wurden. Und das ist mit Supplementen, finde ich, auf eine gewisse Art, und ich bin großer Fan von Nährstoffen, aber halt nur, wenn wir wissen, dass man sie auch braucht. Wenn man sie nicht braucht, dann soll man sie bitte nicht nehmen.
Blutwerte verraten Essentielles über den Zustand unseres Körpers. Zum Beispiel, wo die Ursachen für Energielosigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten liegen. Damit sind Blutwerte ein großartiges Tool zu optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Aber nur, wenn es richtig angewendet wird und die Blutwerte richtig interpretiert werden. Und um hier Licht ins Dunkel zu bringen und viele Mythen aus der Welt zu schaffen, ist Timo Osterhaus zu Gast. Als Mediziner, Bestsellerautor und Gründer einer eigenen Akademie beschäftigt er sich ganzheitlich mit dem Thema Gesundheit und er unterstützt Menschen präventiv, ihre Gesundheit zu managen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Mein Ziel ist es, dir durch spannende Gäste wertvolle Impulse zu geben, um deine mentale, körperliche und soziale Gesundheit zu steigern. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum ein kleines und großes Blutbild nicht ganz so aussagekräftig über deine Gesundheit sind. Warum Referenzwerte nicht unbedingt Optimalwerte sind, welche Blutwerte für dich in Zukunft relevant sein sollten, wie du bestimmte Blutwerte optimieren kannst und was Timo über Supplements und Infusionen so denkt. Mach dich also am besten jetzt mit Zettel und Stift bereit und lass uns gemeinsam mehr über unser Blut und auch die richtige Analyse erfahren. Los geht's!
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Timo, schön dich zu sehen. Schön, dass es geklappt hat. Du bist aus München zugeschaltet, richtig?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und mittlerweile aus München. Vor einem Jahr war ich noch in der Nähe von dir, glaube ich. Also war ich in Bonn, mittlerweile aber im Süden angekommen.
Das Rheinland kann eben mit den Bergen und mit der Natur nicht mithalten, oder?
Ist schwierig tatsächlich, muss ich als eigentlicher Rheinländer geboren in Bonn offen zugeben tatsächlich, ja.
Oder was hat dich bewegt, nach München zu ziehen? Oder war es doch die Arbeit, die Liebe oder doch wirklich die Natur?
Nee, die Liebe war schon in Bonn. Also von daher, die ist mitgekommen nach München. Aber das war echt so eine Schnapsidee. Also ich habe das Buch geschrieben in einem Hotel in Österreich. Das war in Leogang, also recht nah an der Grenze hier zu Bayern oder zu Deutschland. Und mir hat diese Natur und die Berge total gut getan. Und wir hatten sowieso schon überlegt, vielleicht Bonn irgendwie mal zu verlassen und uns was Neues zu suchen. Und dann bin ich nach Hause gekommen nach einer Woche Buchschreiben und habe gesagt, lass mal nach München ziehen. Und dann guckte Laura, meine Frau, mich an und sagt, wie München? Warst du schon mal in München? Und ich meinte so, nö, aber klingt gut. Und dann sind wir irgendwie zwei Wochen später mal kurz nach München gefahren, haben uns München angeguckt, haben sofort gesagt, ja, super hier und super Luft, total nah an den Bergen, du kannst viel unternehmen. Und ich bin so ein pragmatischer Mensch. Also Worst-Case-Szenario wäre ja, man findet es nicht gut und zieht halt wieder zurück. Aber es halt nicht zu machen, hätte ich für mich jetzt eher schlimmer gefunden. Und wir sind jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr hier und wollen eigentlich auch nicht mehr zurück.
Auf Instagram habe ich gesehen, Timo, du bist vor einigen Wochen deinen ersten Triathlon in olympischer Distanz gelaufen. Du sagst sogar Challenge of your life. Wie war es jetzt so im Nachhinein? Ich glaube, jetzt so einen Monat ist es her. Wie fühlt es sich an?
Beim nächsten Mal, wenn ich mich vorstelle, werde ich auf jeden Fall sagen, ich bin Triathlet. Also von daher, es ist schon anders. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Challenge of my life gewesen, weil ich habe einfach früher, ich komme so aus dieser Krafttrainingsecke, klar, ich habe Medizin studiert und Praxis und Co., aber ich habe vor allem früher extrem viel Personal Training gemacht, ich habe ein Fitnessstudio geleitet, habe unter anderem mit den Europakader im American Football trainiert und Co., also sehr viel im Krafttrainingsbereich gemacht und ich war immer so der Dude, der gesagt hat, so, ja, Ausdauer, das brauchen wir alles nicht, das brauchen wir nicht. Und als wir dann irgendwann so 3 Jahre nach der Akademiegründung immer mehr uns das Education und das Research-Team aufgebaut haben, kam dann irgendwann auch so dieses Thema Herzgesundheit und auch alles, was mit kardiovaskulärer Gesundheit auf den Tisch. Und das war dann der Moment, wo ich es dann nicht mehr verleugnen konnte tatsächlich. Und habe dann gesagt, ja komm, warum machen wir es jetzt nicht richtig? Und ich suche mir jemanden, der mich da in die Hand nimmt und mich dabei unterstützt. Und dann, ich brauche so ein Ziel. Weißt du, ich kann nicht einfach so auf irgendwas zugehen, aber ich weiß halt nicht, wo ich hingehe, weil dann komme ich halt auch nie an.
Und das ist so ein bisschen das Problem, oder was heißt das Problem? Das Luxusproblem, müsste man ja eher sagen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lass mal einfach einen Triathlon jetzt machen. Dann habe ich 4 Monate trainiert und das tatsächlich auch deutlich schneller durchgezogen, als ich von mir selber erwartet hätte. Jetzt immer noch nicht mega gut so. Aber ich bin auch weniger stolz auf den Triathlon an sich, sondern vielmehr auf diese 5 Monate davor. Und ich würde schon sagen, klar, ich kann jetzt körperlich noch ein bisschen fitter werden so, aber ich würde sagen, ich bin grundsätzlich schon körperlich in der fittesten Position, in der ich in den letzten 36 Jahren gewesen bin. Und das vor allem ausdauertechnisch, aber auch krafttechnisch, also diese beiden Kompartimente miteinander verbunden.
Und jetzt hast du Blut geleckt und demnächst einen Ironman oder wie sieht's aus?
Ja, tatsächlich würde ich das schon gerne mal wagen, aber jetzt nicht so diesen Full Ironman mit 180 Kilometer Fahrrad und Marathon, das finde ich jetzt schon, da kommt dann so wieder dieses medizinische Ding in mir raus, das ist halt orthopädische, hat nichts mehr mit gesund zu tun. Klar, haben die meisten Sportarten im Leistungsbereich ja nicht, ist halt was anderes, wenn du beim Ironman auf Hawaii da irgendwie Gas geben willst, dann hat das nichts mit Gesundheitssport zu tun. Aber mich würde so ein halber Ironman so, oder ein Ironman 73 heißt das, das würde mich schon reizen und das ist jetzt gar nicht so viel mehr als das, was ich bei der olympischen Distanz gemacht habe, also ungefähr doppelt so viel Fahrrad und doppelt so viel Laufen, aber Schwimmen ist fast genau die gleiche Distanz. Das würde ich jetzt nicht als nächstes machen, aber ist schon was ich mir langfristig so für die nächsten 2 Jahre mal als Ziel gesetzt habe, aber ich will jetzt erstmal in der olympischen Distanz meine Zeit und meine, nennen wir es mal so, meine Comfort Zone so ein bisschen mehr da kreieren und jetzt nicht direkt sagen, so jetzt direkt die nächste Challenge und Co., weil bei all den Dingen, die ich mache, ist irgendwann sind es auch zu viele Challenges auf einmal. Und ich will es ja auch schon noch mit einem Gesundheitsaspekt machen.
Aber merkst du auch, also ich bekomme das in meinem Umfeld mit, dass so Sportarten wie der Triathlon generell, dass der immer größer wird, also immer mehr Menschen, die dort einsteigen. Und ja auch parallel gibt es ja noch die ganze Bewegung rund um HYROX, die ja auch so ein bisschen auf Ausdauer und auf Fitness sich spezialisiert haben. Siehst du da auch so, ich meine, Triathlon ist jetzt mehr rein Ausdauer, aber schon dass auch Marathon und so, also ich merke so, dass so schon so die Bewegung da ist, sich doch noch hier und da auszuprobieren, oder? Also merkst du das auch in deiner Bubble?
Ja, safe. Also ich glaube, das hängt natürlich total davon ab, in was für einer Bubble man sich befindet. Aber ich würde schon grundsätzlich sagen, dass dieses ganze Thema rund um Ausdauertraining einfach immer mehr sexy wird für die meisten Leute. Vor 5 Jahren war das halt nur so dieses typische Fitness- und Krafttraining. Und mittlerweile werden halt natürlich auch diese ganzen Dogmen, die dahinter stehen, immer mehr hinterfragt, auch bei Social Media und Co. Und dann geht halt der Vibe auch einfach oder die Tendenz auch in eine andere Richtung. Ich meine, man redet über seit 2 oder 3 Jahren auch immer wieder vermehrt über dieses Zone-2-Training, was ja viel mit Ausdauertraining zu tun hat. Also man kann es ja so in 5 Zonen unterteilen und Zone-2 ist so diese Grundlagenbasis-Ausdauer, um es einfach unwissenschaftlich zu formulieren. Und ich glaube schon, dass man das ja die ganze Zeit wusste. Also wir wissen schon seit 30 Jahren, dass diese Kombination aus Krafttraining und Ausdauertraining eigentlich irgendwie am effizientesten, auch für Gesundheit, Longevity und Co. ist. Aber ich glaube, dass wir halt super gut als Menschen darin sind, uns gewissen Trends anzueignen und auch auf gewisse Züge aufzuspringen, die natürlich von irgendwem irgendwo vorgegeben werden. Und ich glaube, dass gerade, dass dieses Ausdauerthema immer mehr wird, da ist HYROX spielt eine ganz große Rolle. Weißt du, wenn man so pragmatisch betrachtet, Fitness immer so dieser coole Sport und Ausdauer ist irgendwie das, was so die Langweiler gemacht haben. So, wenn man das so sich die letzten 10 Jahre anguckt. Und ich sage das jetzt als jemand, der das ja jetzt selber macht. Aber wenn man sich das so die letzten 10 Jahre anschaut, und das ist, wenn man sich HYROX anschaut, ist das eine Kombination aus Ausdauer und Krafttraining, wobei schon mehr Ausdauer dabei ist, auf cool gemacht. So, und ich glaube, das bewegt halt auch die neue Generation viel dazu, dieses Dogma von davor zu hinterfragen und auch zu überdenken, ob es nicht vielleicht gar nicht so schlecht wäre, auch das andere Coole zu machen und nicht nur das Fitness-Thema, wo es halt nur um Aussehen geht. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, gerade durch die ganze Pandemie, die wir in den letzten Jahren hatten, wo das Thema Gesundheit immer relevanter geworden ist, weil es halt einfach statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, dass man jetzt irgendetwas bekommt, womit man vorher nie zu tun hatte, wie jetzt Corona zum Beispiel, ist, glaube ich, schon dieser Gesundheitsaspekt von Sport auch mehr in den Fokus gerutscht, als nur dieser optische Aspekt, wo es halt viel bei Fitness drum ging. Mhm. Und ehrlicherweise ist ja HYROX jetzt nichts anderes als CrossFit, außer die Übungen, die dahinter stehen, die halt immer dieselben sind. Aber ist halt nochmal greifbarer für den Otto-Normalverbraucher, dadurch, dass man halt nicht 25 Mal in der Woche trainieren muss, um irgendwie einen Clean and Jerk hinzukriegen und gleichzeitig maximal viel Gewicht zu machen, aber trotzdem Marathon mit Gewichtsweise laufen zu müssen. So. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Und daher kommt wahrscheinlich auch diese Motivation, auch mehr Triathlon zu machen.
Aber bevor die Zuhörer und Zuhörerinnen denken, heute geht es hier um Ausdauer und um Kraftsport, darum geht es heute nicht, denn heute soll es ja um das Thema Blutwerte gehen, Prävention und. Und ich habe viele Interviews von dir im Vorfeld mir angeschaut, Timo, und auch viele Artikel gelesen. Und konnte ich rauslesen, von diesem aktuellen Gesundheitssystem hier in Deutschland bist du nicht ganz so angetan, nicht der größte Fan, kann das sein?
Ja, du möchtest wahrscheinlich eine catchy Aussage haben und hören, dass, ja, ich bin gar kein Fan vom Gesundheitssystem. Ich glaube schon, das Gesundheitssystem hat definitiv seine Relevanz in Deutschland. Ich finde es abstrus, dass es Gesundheitssystem heißt, aber auch gleichzeitig Krankenhaus. Also da finde ich, es hat sich marketingtechnisch keiner Gedanken gemacht. Also entweder ich frame das System in Richtung Gesundheit oder meinetwegen Krankheit. Und meiner Ansicht nach ist unser System eher ein Krankensystem, also eines, was sich auf Krankheit letzten Endes stützt und auch erst dann anfängt zu arbeiten, wenn man halt schon krank ist. Und das ist halt komplett unlogisch, meiner Ansicht nach. Wirtschaftlich gesehen kann ich natürlich total verstehen, dass es total schwierig ist, sich hinzusetzen und sagen, ey, wir messen jetzt bei jedem einfach jedes Jahr irgendwie Blutwerte, weil das wäre natürlich total schwierig zu greifen. Ich sag's direkt vorneweg, ich bin mir auch nicht sicher, wenn wir das bei jedem machen würden, ob wir dann ein viel besseres System am Ende des Tages hätten, weil wir natürlich in Summe mehr Geld ausgeben würden und natürlich bei ganz vielen Menschen auch nichts finden würden, was ja total gut wäre in dem Fall. Aber und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um so dieses Gesundheits- versus Krankheitssystem zu verstehen. Wenn man sich so einen Blutwert anschaut, denken die meisten Menschen ja, es gibt einen guten Bereich und einen schlechten, beziehungsweise es gibt so einen in der Mitte, der ist gut, und dann gibt es einen, der da drunter ist, der ist schlecht, und einen, der ist da drüber, der ist da schlecht. Und diesen grünen, wenn wir es jetzt mit Farben machen, der gute wäre laut Ampelsystem, wäre medizinisch genannt der Referenzbereich. Viele nennen den auch Normalbereich, aber ganz verwirrend und irreführend, weil es ist eigentlich nicht der Normalbereich, sondern das ist der statistische Bereich, in den 95% aller Menschen fallen müssen. Das heißt, ganz blöd formuliert, wenn jetzt alle Menschen krank wären, dann wäre dieser grüne Bereich, würde halt einen kranken Wert symbolisieren, und damit ist das eigentlich nicht der Normalbereich, sondern halt der, der die Referenz darstellt. Und was wir halt im Moment darlegen, ist, dass alles in dieser Referenz gut ist und alles, was da drunter ist, ist schlecht und alles, was da drüber ist, ist gut. Das Problem, was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass dieser Referenzwert gar nicht angibt, ob die Werte gut oder schlecht sind. Also es geht nicht darum, dass wir uns 200 Studien angeschaut haben und gesehen haben, hey, der Ferritin, der Eisenwert wäre zwischen 100 und 200 gut, sondern dieser Wert sagt nur, dass 95% der Menschen sich in diesem Bereich befinden. Das heißt eben nicht gut oder schlecht. Das ist aber das, was häufig daraus gemacht wird.
Jetzt hast du aber die Menschen angesprochen. Ich hatte jetzt so in den letzten Jahren aber auch das Gefühl, dass bei vielen Ärzten und Ärztinnen dieses Gefühl da ist. Also ich oft auch vor denen saß, also jetzt eher die allgemeinen Ärzte, die Hausärzte, und über verschiedene Sachen beklagt habe. Also zum Beispiel, ne, oft Müdigkeit, oft Schlappsein oder auch Stichwort Darm- und Stuhlgang, wo ich gesagt habe, hey, ich habe mit vielen Menschen gesprochen, ich glaube, das ist nicht optimal, was da bei mir ist. Und aber trotzdem bekomme ich dann das Feedback, nee, Herr Höhn, alles ist bei Ihnen in Ordnung. Und da weiß ich nicht so, liegt es daran, dass die Ärzte einfach zu wenig Zeit haben, um mit einem in diese Tiefe zu gehen? Sind die falsch ausgebildet oder zu spezialisiert, zu oberflächlich? Also was nimmst du da wahr jetzt aus Sicht der Ärzte? Weil ich hatte oft das Gefühl, ich werde dann nicht ernst genommen, wenn ich sage, hey, ich glaube präventiv, da ist irgendwas. Und bevor jetzt eine große Krankheit entsteht, lass uns doch mal bitte da in die Tiefe gehen und was checken.
Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das ist multifaktoriell. Man kann das jetzt nicht nur auf einen einzigen Punkt runterbrechen. Das hängt natürlich auch absolut vom spezifischen Kontext ab. Wenn man es jetzt versucht zu vereinfachen, also ja, Ärzte haben zu wenig Zeit. Auf jeden Fall. Ganz klar. Und ich würde ganz klar behaupten, dass die allermeisten Ärzte versuchen, in dem besten Case für den Patienten zu handeln. Bin aber trotzdem der Meinung, dass ganz viele Ärzte auch einfach nicht gut ausgebildet sind. Aber, das muss man jetzt differenzieren, die sind nicht schlecht ausgebildet, sondern die sind super spezialisiert ausgebildet. Und die Formulierung, die du gerade genutzt hast, ja, erhöhen, bei Ihnen ist alles gut, ist eigentlich nicht richtig, sondern eigentlich müsste die Formulierung, bei Ihnen ist es noch nicht so schlimm, dass es Krankheit ist. Sondern da ist schon irgendwie vielleicht was, was man aber nicht detektiert, wenn wir sagen, ab einem bestimmten Punkt bist du krank. Weil Gesundheit, was da vorkommt, ist ja nicht definiert. Im Moment ist Gesundheit definiert als die Abwesenheit von Krankheit. Ob man es physisch, psychisch anschaut, gibt ja unterschiedliche Definitionen da. Aber ich glaube, dieser rein präventive Mechanismus oder auch die Ansicht der präventiven Medizin, wobei, wenn man jetzt sagen würde,
Blutwerte zu messen, ist eigentlich nicht präventiv, weil ich messe ja schon so, ne? Ich suche ja schon nach was Spezifischem, das ist eigentlich nicht Prävention. Prävention wäre eigentlich so, sich gesund zu ernähren zum Beispiel. Oder hängt von der Prävention ab, gibt ja auch Impfungen, auch das wäre eine Prävention, aber auch das wäre ja wieder was Spezifisches. Gibt ja so primär, sekundär und tertiär, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil viel zu spezifisch. Aber ich glaube schon, dass die meisten Ärzte in unserem System, und das ist, glaube ich, schon ein führendes Problem, sehr spezialisiert sind. Was wir aber auch brauchen, ganz wichtig, und das System kommt ja daher, dass wir die akutmedizinische Versorgung nehmen. Also wir sind super, wenn man sich Deutschland anschaut, wir sind unglaublich gut, was so akutmedizinische Versorgung angeht. Also früher sind Leute mit einem Herzinfarkt gestorben. Wenn du jetzt zeitig in die Notaufnahme kommst, dann stirbst du einfach nicht mehr so. Das Problem ist, dass wir haben ein Symptom, wir finden ein Problem, wir geben ein Medikament. Und das ist das, was wir auch auf chronische, also nicht akut auftretende Erkrankungen anwenden, wie einen Bluthochdruck. Also wir geben ein Medikament, was irgendwie das Symptom lindert, der Blutdruck dann niedriger ist, dann sterbe ich daran nicht, aber das Problem wird ja nicht behoben. Und das Problem entsteht in den allermeisten Fällen bei chronischen Erkrankungen 20 Jahre vorher schon, wo man halt 20 Jahre vorher schon andocken müsste. Und das ist halt das Verwirrende für viele Menschen auch. Wenn ich halt auf einen Knöchel falle und ich breche mir den Knöchel, dann ist das Ereignis in sofortigem Zusammenhang mit dem Schmerz und mit dem, der Knochen ist gebrochen, kann ich mir gehen. Wenn ich mich aber 20 Jahre schlecht ernähre und der Herzinfarkt kommt halt erst irgendwie 20 Jahre später, dann ist halt oft dieser Link gar nicht da. Mhm. Und das könnten wir beheben, indem wir frühzeitig Blutwerte messen und eben sehen, wo befinden sich die Cholesterine, wie muss jeder individuell sich ernähren, denn dieses Konstrukt von Referenzwerten ist für die Allgemeinbevölkerung natürlich total gut. Und für den Arzt auch, um schnell identifizieren zu können, ist da jemand in einem richtig krankhaften Bereich. Aber für die individuelle Gesundheit ist es wahrscheinlich meiner Ansicht nach eines der größten Probleme, dass wir uns nur nach Referenz und nicht viel mehr nach individuellen Optimalwerten richten. Denn ein Sportler hätte ganz andere Optimalwerte als jetzt du und ich vielleicht, weil wir auch ein ganz anderes Leben führen.
Und deswegen sagst du ja auch, glaube ich, weil es so individuell ist, dass wir Menschen es selbst in die Hand nehmen sollen und uns zum Beispiel mit den ganzen Blutwerten, mit diesem ganzen Thema, so nenne ich das jetzt einfach mal übergeordnet, uns selbst beschäftigen und auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Wir werden heute nicht ganz so in die Tiefe gehen können, aber ich glaube, dass wir den Zuhörer und Zuhörerinnen doch das ein oder andere mit auf den Weg geben können. Es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, auf was wir unser Blut testen lassen können. Wir kommen auch gleich drauf auf ein paar Beispiele. Ich würde nur vorher kurz das Thema anreißen, weil ich auch das so ein bisschen bei dir raushören konnte, denn viele wissen wahrscheinlich den Begriff kleines Blutbild, großes Blutbild. Ne? Der Arzt sagt, Herr Höhn, bei Ihnen ist irgendwas nicht in Ordnung, dann lassen Sie uns mal ein großes Blutbild machen, dann gucken wir uns mal am Ende die Werte an und gucken mal, was wir daraus lesen können. Da sagst du nämlich, dass das nicht die richtige oder nicht die beste Möglichkeit ist, präventiv etwas für seine Gesundheit zu tun. Warum ist ein großes und ein kleines Blutbild vielleicht nicht die richtige Lösung für viele Menschen?
Wenn man sich das metaphorisch versucht, an einem Beispiel von einem Haus vorzustellen zum Beispiel, ist ein kleines Blutbild ein kleines Fenster in einen aller Räume. Und ein großes Blutbild wäre ein großes Fenster in denselben Raum. Also ich sehe halt mehr in diesem einen Raum, aber ich sehe halt alle anderen Räume nicht. Der Begriff ist halt sehr irreführend, weil die meisten Menschen denken, boah, ja, aber er hat ein großes Blutbild gemacht. Wenn ich dir jetzt aber sage, in einem großen Blutbild sind keine Organwerte, da sind keine Vitamine, da sind keine Nährstoffe, da sind keine Hormone, da sind keine Entzündungswerte. Also eigentlich ist da gar nichts drin, außer rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen, Blutplättchen, so ein bisschen was über die roten Blutkörperchen, wie die geformt sind, sind die groß, sind die klein, sind die sehr rot. Daraus kann man identifizieren bzw. interpretieren, ob ich vielleicht irgendwie einen Mangel an Eisen habe, einen Mangel an Vitamin B12. Aber ich sehe nicht den Eisenwert und ich sehe auch nicht den B12-Wert. Ich kann das nur interpretativ sagen. Und das heißt, ich bekomme entweder ein kleines Bild des Blutes, aber nicht der Organe, nicht der Vitamine, nicht der Hormone, sondern nur des Blutes, also der Blutzellen. Oder ich mache ein großes Blutbild. Das ist genau das gleiche Blutbild, genau die gleichen Zellen, nur die ganzen weißen Blutkörperchen sind noch in ihre Unterfraktionen aufgeteilt. Das heißt, ich sehe denselben Raum, nur ich sehe jetzt mehr vom selben Raum. Aber ich sehe trotzdem nur die Zellen des Blutes. Ich kann dann nicht sagen, ist die Leber gut, wie läuft die Niere, wie sind die Sexualhormone, gibt es vielleicht ein Problem mit dem Zyklus. Ich kann auch nicht sagen, ob der Vitamin B12-Wert oder B6-Wert oder Vitamin D-Wert, über den ja alle ständig reden, kann ich gar nichts zu sagen, wenn ich ein großes Blutbild habe. Weil das ist wirklich nur ein kleiner Blick oder ein großer Blick auf die Blutzellen. Mehr ist es halt nicht.
Dann lass uns doch da mal einsteigen. Also nehmen wir jetzt mal an, da ist der Jonas oder die, weil ja auch Mann, Frau manchmal unterschiedlich ist, ne, da ist die Sabine, der Jonas, und beide wollen langfristig einfach nur gesund sein und lange leben, dass sie auch noch mit ihren Enkelkindern irgendwie mit 80 Jahren gut spielen können. Welche drei Werte würdest du jetzt diesen zwei Menschen empfehlen zu testen? Wenn du dich auf drei beschränken könntest, vielleicht haben wir gleich noch Zeit, dann den vierten und fünften Wert, aber was würdest du sagen, was sind so die drei wichtigsten Werte, um langfristig da gesund zu bleiben, gesund zu sein?
Das ist eine fiese Frage, weil, also.
Wie viele brauchst du? Fünf Werte? Wie viele brauchst du, Timo?
Nee, also, es geht mir gar nicht um die Anzahl der Werte, sondern, also Medizin funktioniert halt nicht über, ich bestimme einfach Labor, sondern das Wichtigste, wenn ich mit Jonas oder Sabrina arbeite, ist immer, ich brauche die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil diese drei Werte kann ich nur sinnhaftig bestimmen, wenn ich weiß, was sind denn die Probleme? Gibt es überhaupt Probleme? Gibt es keine Probleme? Wie ernährt sich die Person? Wie alt ist die Person? Was für einen Lifestyle führt die Person? Das ist ja der Grund, warum ich sage, oder wie du eben auch gesagt hast, man muss das Thema selber so ein bisschen versuchen zu verstehen, weil einfach nur zu sagen, hey, die drei wichtigsten Blutwerte ist massiv schwierig, und ich glaube auch, das ist ein Problem in der Medizin, was wir haben, dass wir irgendwie so die Top 3, die Top 5, das ist total unterschiedlich. Also deine Top 3 werden ganz andere Top 3 sein als die von Sabrina, und Sabrina, wenn sie keine Periode hat, wird eine ganz andere Top 3 haben als Sabrina, die Energiemangel hat, oder Sabrina, die einfach sagt, hey, bei mir ist alles gut, ich habe aber die letzten 10 Jahre keine Blutwerte gemessen. Wenn sie aber kommt und sagt, hey, ich habe letztes Jahr Blutwerte gemessen, aber ist trotzdem alles gut, würde ich drei ganz andere Werte bestimmen. Also das Wichtige, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, wenn man halt irgendwie alles misst, dann misst man nur Mist. So, also du kannst halt messen, was du willst. Wenn ich das in keinen Kontext bringe, dann bringen mir die Werte gar nichts. Weil was wir versuchen wollen zu vermeiden, ist uns hinzusetzen und zu sagen, okay, bei Jonas messe ich jetzt, irgendwie ist bei Männern fancy, Testosteron zu messen. Wenn ich aber nicht weiß, was hat Jonas denn für Symptome oder hat Jonas Symptome, dann optimiere ich ja Blutwerte, aber ich will ja mit einem Mensch arbeiten und einen Wert auch nur in Anführungsstrichen behandeln. Eigentlich will ich gar keine Werte behandeln, aber wenn man es jetzt auf den Wert bezieht, nur behandeln, wenn du auch ein Symptom hast, was zu diesen Werten passt. Weil sonst mache ich Schönheitskorrektur und irgendwie so ein bisschen Chirurgie an den Blutwerten, die aber ja in deinem Leben gar nichts verändert. Es gibt eine Ausnahme, und das ist ein Wert, egal ob jetzt Sabrina oder Jonas, du hast nämlich das spezifische Ziel von lange leben oder lange gesund leben. Es gibt eine einzige Ausnahme oder vielleicht zwei Ausnahmen, wenn das Ziel wirklich primär ist, lange und gesund zu leben, ist jetzt wieder die Frage, okay, was bringt uns denn am ehesten um? Weil das Einfachste wäre ja zu sagen, hey, wenn du lange leben willst, lass mal gucken, was die meisten Menschen frühzeitig umbringt. Und dann gehen wir das an und sagen jetzt nicht irgendwie, wir versuchen irgendwelche fancy Sachen, die irgendwie 2% optimieren. Und das ist ganz klar so, dass auf Platz 1 der Todesursachen weltweit, egal ob Mann oder Frau, sind kardiovaskuläre Ursachen. Das habe ich gerade eben schon mal kurz mit diesem Herzinfarkt so ein bisschen angedeutet, ist eine der kardiovaskulären Ursachen, kann aber auch Bluthochdruck, die dann zum Herzinfarkt führen und Co. Also ganz viele Komorbiditäten, die damit zusammenhängen. Ist es so, dass ich frühzeitig einen Wert messen kann, was zum Beispiel das ApoB, also Apolipoprotein B wäre. Viele kennen einen Wert, der in Deutschland noch weit verbreiteter ist, dass das LDL, das schlechte Cholesterin, ist eigentlich alles das Gleiche, aber ApoB umfasst halt alle schlechten Cholesterine, nicht nur dieses eine, das LDL, sondern alle. Also von daher sinnvoller, das zu messen. Und das Problem an diesem Wert ist, dass wenn der schlecht ist, merke ich das nicht. Also ich weiß nicht, dass mein Cholesterin per se schlecht ist. Draußen kursieren ja immer noch so viele Mythen von, du darfst nur noch ein Ei in der Woche essen und irgendwie ein Ei am Tag, sagt der andere. Ist völliger Quark alles. Also klar, wenn ich ein Problem mit Cholesterin habe, sollte ich trotzdem vorsichtig sein, aber ich kann auch 10 Eier am Tag essen, das verändert meinen Cholesterinspiegel erstmal gar nicht. Das heißt, wir wissen, dass der primäre Driver für kardiovaskuläre Probleme schlechtes Cholesterin oder ApoB oder LDL ist und dass wir das so niedrig haben wollen, wie es geht und eben nicht versuchen wollen, das HDL so hoch zu kriegen, wie es geht. Weil wenn das höher ist, auch da gibt es einen Bereich, wo es dann wieder zu hoch wird. Ja? Und das ist etwas, was super relevant und super wichtig ist und das auf jeden Fall für jeden, wenn das Ziel langes Leben ist.
Und wie bekommen wir es jetzt reduziert?
Gibt super, super viele Möglichkeiten. Also erste Sache, und das wäre das Plakativste und Einfachste, wäre erstmal eine gesunde Ernährung. Es geht primär nicht darum, sich cholesterinarm zu ernähren, sondern Cholesterin hat auch viel mit Entzündungsfaktoren zu tun. Das heißt, wenn Zucker zum Beispiel erhöht zugenommen wird, und ich meine jetzt wirklich in einem extrem erhöhten Maße zu sich genommen wird, kann auch das den LDL-Wert zum Beispiel erhöhen. Aber auch eine extrem fettige Ernährung kann, gerade wenn es viele schlechte Fette sind, kann auch das LDL-Cholesterin erhöhen. Aber nicht nur schlechte Ernährung, sondern jetzt gibt ihr ein direktes praktisches Beispiel von mir. Ich hatte einen LDL-Wert die letzten 4 Jahre so um die 110, 115, nicht optimal, sollte am besten unter 100 sein. Aber ich probiere halt super viel immer selber aus, um zu gucken, wie kann ich die Werte verbessern. Und jetzt habe ich 4 Monate Triathlon-Training gemacht, vorher sehr wenig Ausdauertraining, habe jetzt vor, ich glaube, knapp 10 Tagen meine Blutwerte bekommen und mein LDL-Wert ist um die 85, also deutlich runtergegangen. Und ich habe mit der Ernährung nichts anders gemacht als vorher. Ich habe fast genau dieselben Sachen gegessen. Ich habe mehr Zucker konsumiert aufgrund des erhöhten Ausdauertrainings, was ich gemacht habe, vor allem während der Trainingseinheiten. Und da sieht man, Sport hat eine, vor allem Ausdauerbelastung, hat eine sehr große Auswirkung auf LDL beziehungsweise auf die schlechten Cholesterine und auf ApoB auch. Also das wären mit Abstand die 2 wichtigsten Dinge. Es gibt noch so eine dritte Sache, die man machen kann, das ist mit Omega-3 zu arbeiten, wobei das auch Gegenteiliges machen kann. Also Omega-3 kann auch LDL erhöhen. Das ist jetzt wieder vom massiven Kontext abhängig. Also wen habe ich, wie hoch sind die Omega-3-Werte? Wenn die zu hoch sind, kann das wie gesagt auch LDL erhöhen, kann aber auch HDL, also das gute Cholesterin, erhöhen. Also wäre eher von Vorteil. Aber wie gesagt, muss man individuell schauen. Es gäbe noch einen zweiten Wert, den ich auf jeden Fall, wenn das Thema langes Leben mit einer der wichtigsten Faktoren ist, den ich auf jeden Fall bestimmen würde. Und das ist mit einer der schönsten Blutwerte aufgrund einer Besonderheit. Du musst dir vorstellen, bei Blutwerten ist es immer so, wir kriegen halt einen Momentanwert. Das ist so, wie wenn ich mich jetzt auf die Waage stelle. Dann sehe ich, ich wiege, keine Ahnung, 97 Kilo. So, und wenn ich mich morgen auf die Waage stelle, wiege ich vielleicht 98 oder 97,3 aufgrund dessen, was ich heute gegessen habe, ob ich auf der Toilette war, ob ich viel Stress hatte, viel Wasser gezogen habe oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Einflussfaktoren. Und so ist das bei Blutwerten ganz oft auch. Natürlich ist jetzt nicht so, dass der Wert heute irgendwie bei 100 ist und morgens bei 290, aber ich habe Schwankungen. Und es gibt 2, 3 schöne Dinge, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich kann 5 Wiederholungen mit 100 Kilo Kniebeugen, dann weiß ich, die Person muss in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall Kniebeugen trainiert haben, sonst könnte der oder die nicht 100 Kilo Kniebeugen machen. Und es gibt einen Wert im Körper, das ist der HbA1c-Wert, das ist der Langzeitblutzuckerwert und der gibt mir eine Aussage, wie die letzten 10 bis 12 Wochen, je nach Datenlage, wie das Zuckermanagement war. Und da möchte ich auf jeden Fall, dass der Wert auf jeden Fall unter 6 ist. Und 6 ist schon hoch. Also ich möchte eigentlich deutlich drunter sein. Mein Wert ist so bei 4,8. Das ist jetzt schon sehr niedrig und sehr gut. Aber sowas wie 5,3, 5,4 und sowas wäre auch erstmal völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass auch hier wir ein Zeitfenster von 10 bis 12 Wochen haben. Und wenn der Wert über einem bestimmten Punkt ist, dann habe ich Diabetes. Wenn der Wert aber nur 0,1 drunter ist, habe ich keinen Diabetes. Wobei wir ja wissen, dass das kaum einen Unterschied macht im Endeffekt. Da habe ich vielleicht 10 Wochen jeden Tag einen Apfel mehr gegessen und ich habe dann Diabetes oder halt auch nicht. Und deswegen ist dieser Wert so super relevant auch zu messen und zu bestimmen, weil er eben vor allem einen Langzeitwert widerspiegelt. Und ist so für dieses Thema Langlebigkeit wahrscheinlich super relevant, denn an Diabetes stirbt man nicht. Das ist halt einfach so, du stirbst jetzt nicht an Diabetes. Aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben, um fast das Doppelte. Das heißt, wenn ich Diabetes habe, ist meine Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, direkt doppelt so hoch. Und das ist natürlich was, was ich nicht möchte, wenn das Ziel ist, lange zu leben und wir sagen, okay, unsere Strategie, denn das ist ja auch ganz wichtig, wir können jemandem nur helfen, wenn wir wissen, wo derjenige hin will und wir müssen uns eine Strategie zurechtlegen. Und wenn die Strategie jetzt erstmal ist, die Haupttodesursachen zu verhindern, dann ist das eine ganz andere Strategie, als zu sagen, lass uns mal deine Lifestyle-Faktoren optimieren. Und dann wäre auch die Messung der Blutwerte eine ganz andere.
Ich habe verstanden, dass es jetzt schwierig ist, quasi allgemein 3 Werte zu sagen, um den Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, beim nächsten Mal, wenn du zum Hausarzt gehst oder woanders dein Blut testen lassen möchtest, die 3 sollten es unbedingt sein, sondern es ist spezifisch, es ist individuell abhängig, wahrscheinlich dann auch Frau, Mann, macht es einfach einen Unterschied. Dann lass uns aber mal auf mich beziehen und dann eine andere Konstellation nehmen und sagen, okay, der Jonas, der ernährt sich schon halbwegs gesund, schläft auch ganz gut und macht auch hier und da regelmäßig Sport in der Woche, sowohl Ausdauer als auch Kraft. Aber er fühlt sich einfach öfters schlapp, weil ich glaube, das haben jetzt auch viele Menschen in den letzten Monaten gerade auch durch Corona so ein bisschen miterlebt, dieses am Nachmittag, am frühen Abend einfach nicht mehr diese Energie zu haben, mit Freunden, mit der Familie etwas zu machen. Kann jetzt natürlich ganz, ganz viele Gründe haben, kann auch mit der Arbeit zusammenhängen, mit Stress und so. Welchen Wert würdest du denn da empfehlen?
Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 35.
Okay, also für einen 35-jährigen Jonas gilt die Aussage jetzt, ja? Weil für genau. einen 55-jährigen Jonas wäre die Antwort wahrscheinlich eine andere. Also grundsätzlich ist natürlich jetzt wieder die Frage, okay, was wäre jetzt am wahrscheinlichsten das Problem? Weil in der Medizin handeln wir halt immer nach dem besten Stand der Wissenschaft, den wir momentan haben. Und da bedienen wir uns Statistiken, dass wir sehen, okay, was ist das Hauptproblem, warum sich Männer, Frauen vielleicht abgeschlagen fühlen? Ist auch schwierig, das jetzt auf eine Sache runterzubrechen, aber gib mir mal 2, 3, dann kann ich das wahrscheinlich ein bisschen besser eingrenzen. Was ich auf jeden Fall bestimmen würde, ist bei Männern eher selten, aber bei Frauen sehr häufig, meiner Erfahrung nach. Aber ich lebe auch in der Bubble, was für Menschen zu uns kommen. Auch bei Männern mittlerweile gar nicht mehr so selten, ist ein Eisenmangel. Jetzt möchte ich aber nicht Eisen bestimmen, sondern jetzt möchte ich Ferritin bestimmen. Weil Ferritin ist der Eisenspeicher. Der Eisenwert im Blut hängt maßgeblich davon ab, was ich am Tag gegessen habe, ob ich mich viel bewegt oder nicht. Und der Ferritinspiegel, der Speicher, ist viel unabhängiger von diesen Sachen. Das heißt, ich möchte mir den Ferritinwert anschauen. Und der sollte beim Mann schon so um die 150 sein. Das wäre nicht verkehrt. Bei Frauen würde ich auch ein bisschen weniger tolerieren, irgendwas so zwischen 80 und 100, 120. Der sollte aber auch nicht viel zu hoch sein, weil zu viel Eisen kann auch proinflammatorisch, also proentzündlich wirken. Ist also was, wo wir auch innerhalb einer gewissen Range sein wollen, wo aber die Referenz zum Beispiel sagt, alles zwischen 25 und 350 ist gut. Ist schwierig, da nicht reinzufallen, zwischen 25 und 300 irgendwas. Auch das ist von Labor zu Labor wieder unterschiedlich. Wenn jetzt irgendjemand seinen Laborzettel raus und sagt, ah, der Timo, der hat keine Ahnung, stimmt nicht. Bei mir steht was anderes auf. Jedes Labor macht seine eigenen Referenzbereiche. Also auch das ist, du nimmst dein Blut, schickst ins eigene Labor, da ist alles gut, im anderen dann wieder nicht. Also die unterscheiden sich immer nur ein paar Punkte, ne? Jetzt nicht irgendwie plötzlich massig signifikant. Das würde ich auf jeden Fall messen. Um den zu verifizieren, würde ich auch noch Entzündungswerte mitbestimmen, weil, wie gesagt, durch Entzündung kann das Ferritin auch hochgehen. Und da möchte ich mir sicher sein, dass keine akuten Entzündungen vorliegen. Wären theoretisch schon 2 Werte, ich zähle sie jetzt aber mal zu einem.
Das wäre der CRP-Wert, oder? Um das nur zu ergänzen.
Genau, wäre. Ne? Okay. Also es gibt mehrere Entzündungswerte, die man bestimmen könnte, aber der gängigste und der allgemeinste wäre das C-reaktive Protein oder auch auf kurz der CRP-Wert. Und der sollte schulmedizinisch unter 5 sein. Ehrlicherweise sollte der lieber unter 2 oder noch besser unter 1 sein. Aber so eine akute Entzündung, also wenn man jetzt so eine Lungenentzündung hat oder so, da hat man Werte von irgendwas über 100, 200, ist auch wieder individuell, aber das ist dann nicht ein Wert von irgendwie 6 oder so, ne? Sondern das würde dann eher was für so chronische Entzündungen spiegeln, also irgendwas in den Gefäßen, irgendwas im Darm zum Beispiel, also so stille, chronische Entzündung. Genau, also so diese Eisensparte wäre eine Möglichkeit. Immer was dasselbe oder dieselben Symptome machen kann wie Eisen, ist ein B12-Mangel. Also wenn ich Jonas jetzt zum Beispiel fragen würde, hey Jonas, bist du Vegetarier? Und der sagt, jo, dann wüsste ich, ich müsste B12 auf jeden Fall messen. Tatsächlich ist es häufig aber auch so, dass viele Menschen denken, sie ernähren sich super gesund und am Ende des Tages ist es dann doch nicht so optimal, wie sie eigentlich denken. Und dann rutschen wir recht schnell in einen B12-Mangel rein, wobei das deutlich seltener ist, als jetzt einen Eisenmangel zu haben. Das heißt gerade, diese Müdigkeit, wann kommt die? Ist die morgens, ist die mittags, ist die eher abends?
Eher abends, eher zum, genau, Nachmittag, abends.
Okay, also ja, nachmittags oder abends?
Nachmittags.
Nachmittags, okay. Kommt die irgendwie kurz nach dem Essen oder ist das völlig unabhängig vom Essen?
Das ist völlig unabhängig davon.
Okay, also ein Eisenmangel zum Beispiel wäre jetzt sehr untypisch, dass die Müdigkeit nur abends kommt. Also müsste ich mich auch morgens fühlen, wenn Eisen ja auch morgens erniedrigt wäre. Weil das ist nicht ein Wert, der irgendwie über den Tag schwankt. Das heißt, wenn so eine Schwankung über den Tag vorliegt, dann zeigt mir das schon, okay, da ist ja irgendwas mittags anders, als es morgens ist. Weil sonst wäre es ja komisch, dass die Müdigkeit erst nachmittags kommt. Und das würde mich jetzt eher so ein bisschen in die hormonelle Richtung bringen zum Beispiel. Und da könnte man eine Blutdiagnostik machen, aber man könnte noch viel einfacher ein Tagesprofil aus dem Speichel nehmen, was für die meisten total einfach umzusetzen ist. Dafür brauchen sie nicht mal zum Arzt zu gehen. Und da würde ich ein Cortisol-Tagesprofil machen. Also da setzt man sich hin und kriegt dann so 6 Röhrchen oder 5, je nach Firma, und spuckt dann da zu unterschiedlichen Zeiten rein und kriegt dann so eine Kurve, wie der Verlauf vom Stresshormon, vom Cortisol. Das ist, der Begriff Stresshormon hört sich irgendwie so negativ an, ist ein ganz wichtiges Hormon, weil es unter anderem für Energie ist und verhält sich genau im Gegensatz zum Melatonin, unserem Schlafhormon. Und jetzt würde mich interessieren, wenn diese Müdigkeit mittags um 15, 16 Uhr auftritt, wie sieht denn diese Kurve aus? Weil normalerweise geht die morgens hoch und dann wacht man auf und dann über den Tag wird die immer weniger, weil ich ja abends müde werden will, auch mit der zirkadianen Rhythmik. Und wenn ich jetzt aber sehe, morgens ist ein Hoch und ich habe mittags ein totales Tief und dann geht der Wert langsam wieder hoch, könnte das eine Auswirkung von ernährungstechnischen Dingen zum Beispiel sein. Wäre eine Möglichkeit. Müsste man sich jetzt aber wieder überlegen, okay, woran liegt es? Also gibt es da eine Ursache für? Was man machen kann, wäre zum Beispiel mit dem antagonistischen Hormon zu arbeiten, mit Melatonin. Das heißt, ich könnte Melatonin abends geben, damit Jonas viel besser schläft und dadurch würde sich auch die Cortisolkurve einigermaßen wieder einpendeln. Wäre aber wieder so ein, ja, lass mal schnell irgendwas machen, irgendeine Pille, irgendein Spray und dann wird's besser. Viel wichtiger wäre, sich natürlich anzugucken, woher kommt das? Also gibt's mittags immer denselben Stress oder gibt's Mittag irgendwie immer plötzlich die Kantine, wo es dann eine Spaghetti Bolognese jeden Mittag gibt oder sowas? Und das wären zwei Dinge, die ich mir auf jeden Fall an der Stelle anschauen würde.
Super. Ich hatte mir ein paar Werte mal rausgeschrieben, damit wir jetzt auch den Menschen vielleicht nochmal was an die Hand geben können. Das können wir ja vielleicht jetzt kurz und knapp machen, bevor wir auf den Schlusssprint gehen, weil, wie gesagt, ich habe mir viel angehört bei dir und habe mir mal so ein paar Werte rausgehört, die ich auch weiß in allgemeinen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, dass das so Werte sind, die einen immer beschäftigen, dass du da vielleicht mal kurz den Zuhörern und Zuhörern mit was mitgeben könntest, damit die vielleicht beim nächsten Arztbesuch oder beim nächsten, was sollte ich mal vielleicht testen, das im Hinterkopf haben. Wie gesagt, wir machen auch ganz am Ende nochmal den Hinweis auf dein Buch, weil da gibt es alles in Ausführlichkeit dann zu lesen. Ein wichtiger Wert gerade hier in Deutschland ist natürlich Vitamin D, weil wir aufgrund der Sonnenposition in Deutschland nicht so viel Sonne jetzt abbekommen wie in anderen europäischen Ländern. Was würdest du hier empfehlen? Also den mal zu testen und wie wäre ungefähr jetzt der Bereich, wo du sagst, hey, ne, nicht der Referenzbereich, das haben wir, glaube ich, jetzt hoffentlich gelernt, dass der in Deutschland wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig ist, wenn eh die Sonne nicht gut steht. Wo sollte der Wert ungefähr sein und was würdest du empfehlen? Können wir jeden Tag dann Vitamin D supplementieren oder was ist deine Empfehlung?
Ja, tatsächlich ist der Referenzbereich für Vitamin D gar nicht mehr so schlecht, wie er das vor 2-3 Jahren war. Also der Referenzbereiche werden ja auch ständig angepasst. Und wenn man das in einem vernünftigen Labor macht, was irgendwie auch mit präventiven Geschichten arbeitet, ist es so, dass oft auch präventive Referenzbereiche zusätzlich angegeben werden. Wenn man sich aber so Vitamin D anschaut, auch das wäre wieder ein sehr kompliziertes Thema, wenn man da tief reingehen will, denn es gibt unterschiedliche Vitamin-D-Werte. Der Standard-Vitamin-D-Wert, den die meisten bestimmen, ist das 25 OH. So, es gibt unterschiedliche chemische Formen. Es gibt das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist 25 OH. Es gibt auch aktive Formen, 1,25 OH. Da kann man dann so Durchschnitte berechnen und Ratios und so. Aber wir versuchen es jetzt mal so einfach zu machen, wie es geht. Das heißt, der normale Standard-Vitamin-D-Wert, das 25 OH, das sollte, jetzt muss man vorsichtig sein, weil beim Vitamin D ist das ein bisschen tricky. Da gibt es zwei unterschiedliche Einheiten, in denen die Sachen angegeben werden. Und die eine ist eine Nanogramm-Einheit und die andere ist eine Nanomol-Einheit. Und es ist total schwierig, mir schicken ganz oft Leute so, ja, mein Wert ist bei 80, ist der jetzt gut oder schlecht? Ich sage, ja, keine Ahnung, weil in der einen Einheit wäre der gut, in der anderen wäre der schlecht. Und das ist, wenn ich mir die Nanogramm-Einheit anschaue, dann will ich irgendwo so zwischen 50 und 80 sein. Wenn ich mir die Nanomol-Einheit aber anschaue, will ich irgendwo zwischen 100 und 150 sein. Ich glaube auch weniger das Problem, dass der Referenzbereich so schlecht ist, sondern dass es gerade bei Vitamin D eben so oft toleriert wird, dass man halt ganz am unteren Ende der Referenz kratzt und es immer heißt, ja, Vitamin D ist nicht so wichtig. Vitamin D ist kein Vitamin, ne? Also Vitamin D ist mittlerweile als Hormon eingestuft worden. Was jetzt viele wahrscheinlich denken lässt, oh mein Gott, dann müsste ich ja Hormone supplementieren. Theoretisch ist es so, wenn man es laut Definition nehmen möchte. Allerdings, wenn wir uns verschiedene Referenzbereiche und auch Empfehlungen von Gesellschaften in Deutschland anschauen, ist es einfach so, dass Vitamin D nicht nur Kleinkindern gegeben wird, sondern wir eben auch jetzt empfehlen, aus medizinischer Sicht den Vitamin D-Wert schön hoch zu halten, aber auch nicht zu hoch, weil auch das wieder Probleme machen kann. Also irgendwo zwischen diesen Referenzen oder den Bereichen, wo ich ihn eben genannt habe. Und das, meiner Erfahrung nach, funktioniert ehrlicherweise kaum ohne eine Vitamin-D-Supplementation. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass das das Optimum wäre. Das Optimum wäre, du gehst jeden Tag irgendwie dreiviertel Stunde, Stunde bei Sonnenschutz oder auch ohne Sonnenschutz in die Sonne, um Vitamin-D zu produzieren, weil da haben wir das nächste Problem. Wenn wir jetzt so viel in die Sonne gehen und das zur falschen Zeit, dann verbraten wir uns die Haut und dann haben wir wieder Hautkrebsrisiko. Also wir kaufen uns mit dem einen ein Problem in dem anderen so ein bisschen ein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu formulieren, ist, dass dieser Trend, was Social Media und Co. auch immer mehr kommt, dass man einfach alles nimmt und alles Supplemente und so, das bringt gar nichts, wenn ich nicht weiß, wo ich denn stehe gerade. Also ich weiß ja gar nicht, wie viel muss ich nehmen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wo ich stehe und wo ich hin will. So, und deswegen ist total relevant, seinen Blutwert zu bestimmen. Einmal, das kann man auch zu Hause, indem man sich so einen Finger piekst, in so einem Omega-Matrix oder irgendwelche verschiedenen, weiß gar nicht, wie sie alle, die ganzen anderen Firmen alle heißen.
Lycon und, ne? Kerascreen und so, jetzt haben wir ein paar genannt, dann ist es nicht.
Genau. Ich arbeite mit keinem davon zusammen, also von daher ist das
völlig wir auch fein. Nicht, deswegen ist alles hier werbefrei, ja.
Da kann man sich ganz einfach auf so eine Karte einen Blutstropfen tropfen und dann kriegt man ein paar Tage später den Wert nach Hause geschickt oder online. Und ich kann in jeden möglichen Vitamin D-Rechner meinen jetzigen Wert eingeben, den Wert, wo ich hin will, also zum Beispiel sowas wie 130 Nanomol oder sowas. Und dann sagt der Rechner mir, okay, du musst die nächsten 4 Monate ungefähr 8000 Einheiten am Tag nehmen. Aber auch dann sollte man nachmessen nach 4 Monaten, nach 2 Monaten, um halt nicht plötzlich, weil es kann sein, dass Jonas 5000 Einheiten nimmt am Tag und wir klonen Jonas jetzt einmal und der eine Jonas ernährt sich wie Variante A, der andere wie B. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, was wie, weil wir wissen gar nicht, was da was wie beeinflusst. Aber es kann durchaus sein, dass der Wert von Jonas A mit 5000 Einheiten gut hochgeht und der von B geht gar nicht hoch oder der Wert geht viel zu hoch, weil es halt am Ende auch nicht nur darum geht, wie viel nimmst du, also wie viel tröpfelst du dir in den Mund oder auf den Löffel, sondern wie viel nimmt mein Darm am Ende auch auf. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei dem wir sehen, ich habe jetzt zum Beispiel, ich nehme immer die gleiche Menge an Vitamin D und die gleiche Menge an Omega 3, aber ich variiere zwischendurch bei verschiedenen Firmen, um Sachen auszuprobieren. Und jetzt zum Beispiel, ich habe die letzten 4 Monate dieselbe Menge genommen. Mein Vitamin D-Wert ist deutlich runtergegangen und mein Omega-3-Wert ist auch deutlich runtergegangen. Was aber sicher daran liegt, dass Supplemente in Deutschland nicht kontrolliert werden müssen, sondern da steht zwar drauf, wie viel da drin ist, aber ob da auch das drin ist, was da drauf steht, das sichert dir halt keiner zu, dadurch, dass sie halt als Lebensmittel eingestuft werden.
Jetzt hast du was Spannendes gesagt, denn du hast eben im Nebensatz so gesagt, ne, du bist kein großer Fan von den Menschen da draußen, die sich, ich sag jetzt mal, 50 Pillen, 100 Pillen, ich übertreibe, ne, ein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, in der Übertreibung liegt die Bildhaftigkeit, also nehmen, ne, die irgendwie eine Handvoll Pillen morgens sich nehmen, weil sie denken, sie müssen irgendwie alles supplementieren, da bist du kein großer Freund von. Und da wäre jetzt so meine Frage, denn, also zwei Fragen, denn auf der einen Seite hast du es gerade schon angesprochen, die Supplements an sich sind schon komplett unterschiedlich. Also was drin ist, das hatte ich zum Beispiel im Vorfeld mir rausgelesen beim Thema Magnesium. Es gibt unterschiedliche Supplements, aber jedes Supplement würde anders reagieren, weil dort andere, du bist der Experte, andere Magnesiumsorten, sag ich jetzt mal, andere Arten quasi enthalten sind. Und auf der anderen Seite hatte ich das aber auch so ein bisschen rausgehört, es kommt ja drauf an, mit was wir es auch dann zu uns nehmen, also wie die Ernährung, ne, wenn wir jetzt so ein Supplement zu uns nehmen, was haben wir vorher oder nachher gegessen, weil das heißt nicht, dass unser Körper das dann auch immer aufnehmen kann. Magst du das mal so vielleicht auf ein Beispiel, vielleicht auf Magnesium oder so beziehen, damit wir oder die Zuhörer und Zuhörerinnen eine Ahnung bekommen, dass es nicht, weil irgendeiner sagt, das nehme ich jetzt hier die ganze Zeit, dass das dann auch automatisch für den Einzelnen dann gut ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, bei Magnesium ist so, hast du dir das plakativste Beispiel auch schon rausgesucht, weil das ist wahrscheinlich von den Magnesiumformen am komplexesten. Die meisten Leute denken, man geht in eine Apotheke und man kauft Magnesium. Aber was man eigentlich kauft, ist Magnesiumoxid, Magnesiumtrionat, Magnesiumcitrat, Magnesiumbisglycinat. Also ganz viele verschiedene Magnesiumformen. Davon gibt es mindestens 8, 9 Stück. Und jede davon macht etwas Spezifisches. Die machen irgendwie alle so ein bisschen das Gleiche, aber jede kann ein bisschen was besonders gut. So, Citrat ist zum Beispiel sehr gut fürs Magen-Darm-System, ist aber auch ein sehr guter Allrounder. Bisglycinat ist so das beste Verhältnis aus Preis und Leistung für das All-Over-Thema, was Magnesium angeht. L-Treonat zum Beispiel, in Deutschland eigentlich verboten, kriegt man aber trotzdem aus Studiensicht super gut, weil es massig oder am besten von allen auf das Thema Schlafoptimierung wirkt. Also jedes von diesen Magnesiumformen kann so ein bisschen unterschiedliche Sachen. Das Ding mit diesem, wann nehme ich was und welche Sachen nehme ich zusammen, das eine hemmt die Aufnahme von dem und ich darf das Lebensmittel nicht mit dem Supplement kombinieren, ist, denke ich, ein Riesenschritt zu weit. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dinge in der Praxis nur umsetzen können, wenn sie auch einfach sind, wenn sie unser Leben nicht maximal kompliziert machen. Und deswegen achte ich da persönlich zum Beispiel sehr, sehr, sehr wenig drauf. Es gibt nur 2, 3 Sachen, auf die ich achte. Vitamin D zu einer fettreichen Mahlzeit einzunehmen und das eben nicht nur mit Omega-3 zu kombinieren, weil das funktioniert mit einer fettreichen Mahlzeit schon deutlich besser. Ich nehme einen Großteil meiner Supplemente zu oder nach meiner Mahlzeit ein, weil das für mich der einfachste Moment des Tages ist, die Dinge nicht zu vergessen, weil eine Einnahme, die du brauchst oder aufgrund deiner Werte brauchst, um was zu verbessern oder wenn du so was, funktioniert halt nur, wenn du es auch machst. Wenn du es so kompliziert gestaltest vom Plan her, dass du alle 2 Stunden dir einen Wecker stellen musst, um diese Sachen zu nehmen, wird das nicht funktionieren. Und dann habe ich lieber ein bisschen weniger Aufnahme, als dass es am Ende gar nicht genommen wird. So, und wichtig ist nur, dass man das System nicht alle 2 Wochen verändert und dann plötzlich irgendwie die Einnahme zu einem anderen Zeitpunkt macht oder so, weil dann kann ich sie halt ja wieder nicht richtig steuern. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Grundproblem. Und ja, es gibt Dinge wie Eisen zum Beispiel. Auch hier gibt wieder Eisenbisglycinat, gibt wieder andere Eisensulfatformen, also ganz unterschiedliche. Bisglycinat ist auch hier, gerade für die Frauen, aber auch für die Männer, die Variante, die wir am ehesten nehmen wollen. Und auch da, die Aufnahme ist viel signifikant besser, wenn wir es nüchtern nehmen. Aber die Nebenwirkungsrate, was Magen-Darm-Probleme angeht, ist eben auch viel höher. Das heißt, ich habe ja viel lieber aus meiner Perspektive und meiner Ansicht nach weniger Nebenwirkungen und nimm meinetwegen auch nur 70% auf. Aber dadurch kann ich die Dosierung auch ein wenig höher gestalten. Und ich habe Patienten, Klienten oder Athlet oder Athletin, die die Sachen auch nehmen, aber nicht in ihrem Leben beeinflusst werden, dadurch, dass sie maximale Verstopfung kriegen. Und dann muss ich wieder mit einer hohen Dosis Magnesiumoxid oder sowas nachhelfen, damit die Verdauung wieder nachkommt. Und das ist ja was ich eigentlich nicht möchte. Und deswegen versuche ich, das schon so natürlich zu gestalten, wie es geht. Es sei denn jetzt, du hast halt jemanden, der hat einen massigen Eisenmangel und da musst du die Werte so schnell wie es geht hochkriegen, dann würde der oder die sowieso Infusionen kriegen. Aber ich glaube schon, das Thema Supplemente wird echt kompliziert gemacht von den meisten Leuten und am Ende wird es dann halt nicht umgesetzt. Aber ich bin total bei dir, dass nur weil jetzt Person A das macht, heißt das nicht, dass das für B auch gut wäre. Und das habe ich ja eben, ist total langweilig, wenn man mir eine Frage stellt, weil ich brauche in der Regel erstmal 20 Rückfragen, um überhaupt antworten zu können.
Genau, Tibor, ich saß in meiner Vorbereitung da und dachte, okay, ich werde ein bisschen konkreter, eine will gesund leben, der andere ist ein bisschen müde. Jetzt gibt der Timo mir da 3, 4 Werte und dann können die Zuhörer und Zuhörerinnen auch etwas mitnehmen. Aber deswegen stelle ich jetzt meine Frage anders, Timo. Also wir haben jetzt den Horst da draußen oder die Sabrina oder die Sabine und. Die sind teilweise Mütter, Väter, arbeiten Vollzeit, haben also nicht jetzt die große Zeit, wie vielleicht wir, die sich ja auch hauptberuflich mit diesen Themen beschäftigen dürfen und sitzen da jetzt abends und denken sich so, okay, ich will etwas präventiv für meine Gesundheit machen. Was würdest du denen jetzt grundsätzlich einfach raten? Wir haben jetzt mitgenommen, Blut testen ist einfach wichtig, um präventiv etwas für die Gesundheit zu tun. Jetzt haben sie aber vielleicht nicht die Zeit, sich ne, komplett einzulesen. Und aber was würdest du jetzt diesen Menschen da draußen empfehlen? Weil ich ne, aufgrund deiner Antworten ist das Thema ja so, so komplex. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Fragen rausgenommen, weil ich glaube, dann werden wir uns irgendwo verheddern. Was würdest du jetzt diesen Menschen empfehlen? Wie sollte man jetzt vorgehen, das mit dem Hausarzt besprechen oder selbst irgendwie die Verantwortung übernehmen und dann, du hast ja gesagt, an irgendwelche Labore schicken? Was würdest du jetzt dem Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin empfehlen, da vorzugehen einfach, um mit diesem Thema anzufangen?
Also ich glaube, ganz wichtig, und das ist der allererste Punkt, dass man Selbstverantwortung dafür übernimmt. Das ist ganz wichtig. Du wirst halt in diesem Gesundheitskrankheitssystem momentan nur sehr schwer jemanden finden, der sich so ausführlich mit dir hinsetzt und sich damit beschäftigt, dass du präventiv eine richtige Aussage bekommst, aufgrund dessen, dass das gesamte oder fast das gesamte System ja nur an Krankheit orientiert ist. Das ist ja einer der Gründe, warum ich die Akademie gegründet habe, weil ich gesagt habe, hey, wir brauchen mehr Leute, die so arbeiten und deswegen bilden wir ja Leute aus. Das heißt, man kann theoretisch auch bei uns auf die Homepage Medletics-Academy gehen, da haben wir einen Therapeutenfinder, da kann man Leute suchen, die so arbeiten. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, wenn man eine sehr begrenzte Zeit hat, wäre erste Variante, deswegen habe ich das Buch geschrieben, sich das Buch anzugucken, das sind 200 Seiten, das kann man schon mal lesen, der eine oder andere wird es vielleicht 2, 3 Mal lesen, sind aber auch Referenztabellen drin, wo man seine Blutwerte einfach mit abgleichen kann, auch da gebe ich anhand von verschiedenen Zielen, wo man hin will, also optimaler Schlaf, optimale Hormongesundheit und Co., viele Hinweise, welche Werte man da spezifisch bestimmen sollte, da könnte man aber jedes Kapitel wahrscheinlich eine 2-Stunden-Folge aufnehmen, aber es ist wichtig, dass man sich selber damit beschäftigt, ob das jetzt ein Podcast ist, ob das, also ehrlicherweise ist gesundes Leben und auch langes Leben ist halt massig unsexy und total langweilig und die meisten Leute wissen, wenn es nicht um die Optimierung der letzten 10% geht, wissen die meisten Leute, was gut ist. Das heißt, wir müssen uns täglich bewegen. Wir müssen uns gesund ernähren. Wir müssen 7, 8, 9 Stunden schlafen. Auch das ist wieder vom Kontext abhängig. Ein Athlet braucht mehr Schlaf als jemand, der kein Athlet ist. So. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich damit zu beschäftigen, wenn es einem wichtig ist, und sich nicht einfach hinzusetzen und Social Media aufzumachen und so, ah, da ist immer der viel Kurkuma, der andere macht Q10, der andere macht Magnesium, der andere Eisen, ich finde die alle super sympathisch, ich nehme jetzt einfach alles an. So, und das ist ja aber das, was die meisten Leute machen. Die nehmen irgendein Supplement, wissen gar nicht, was das Supplement macht oder das Nahrungsergänzungsmittel, und erinnert mich immer so ein bisschen an diese Corona-Pandemie, wo wir nicht genau wussten, ob diese Masken jetzt helfen oder nicht, aber wir haben sie getragen und das hat bei Leuten dazu geführt, dass sie dann unvorsichtig wurden. Und das ist mit Supplementen, finde ich, auf eine gewisse Art, und ich bin großer Fan von Nährstoffen, aber halt nur, wenn wir wissen, dass man sie auch braucht. Wenn man sie nicht braucht, dann soll man sie bitte nicht nehmen, und man kann sie super therapeutisch einsetzen, aber es gibt halt ganz viele Menschen, die nehmen dann ein Nahrungsergänzungsmittel, Multinährstoff, was auch immer, und denken dann, sie sind jetzt auf der sicheren, auf der guten Seite, wissen aber gar nicht, ob das für sie richtig oder nicht richtig ist. Das heißt, man braucht entweder jemanden, dem man maßlos vertraut. Das ist am besten jemand, der nicht mit einer von den Firmen zusammenarbeitet. Und ich habe das vor 3 Jahren auch anders gesehen, aber ich sehe das mittlerweile genauso wie die meisten Leute, dass man in der Perspektive, wo ich mich jetzt zum Beispiel finde, nicht mit einer Supplement-Firma arbeiten sollte, weil man auf eine gewisse Art und Weise schon befangen ist. Ich kann auch verstehen, wenn man mit einer Supplement-Firma arbeitet, weil man sich halt hinsetzt und sagt, dadurch können wir den Leuten ja mehr und mehr helfen, aber trotzdem kriegt man dann eine subjektive Antwort. Und ich sage das als jemand, der das vor mehreren Jahren gemacht hat und jetzt eben nicht mehr macht, weil ich da eine unbefangene Meinung haben möchte, auch wenn ich immer sagen konnte, was ich wollte. Aber trotzdem sich entweder jemanden suchen, selber damit beschäftigen, und dann ist das, auch wenn sich das jetzt zwischen uns so kompliziert anhört hier, ist es aber ehrlicherweise gar nicht so kompliziert. Und ich rede jetzt nicht von den ganzen hormonellen Geschichten, die total diffizil sind, was Schilddrüsenhormone und Sexualhormone angeht. Aber was die Basics angeht, wie Eisen haben wir eben gesagt, die ganzen Mikronährstoffe, was Magnesium und Co. angeht, das ist nicht so kompliziert. Aber das ist auch nicht, ich nehme jetzt Magnesium und morgen habe ich Krebs geheilt. Weil das ist ja auch so ein Dogma, was dann heutzutage oft genommen wird. Ja, Nährstoffe lösen alle Probleme und so. So ist es halt auch nicht. Ne? Also das heißt, wir haben viele Probleme, wo Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch mit chronischen Symptomen, mit denen die Schulmedizin überfordert ist, wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit, wenn ich halt keine plakativ einfache Ursache dafür finde, aber halt nie einen Vitamin-D-Wert zum Beispiel messe, sind das Dinge, die man auch einfach selber machen kann. Oder auch, meiner Ansicht nach, zu einem guten Trainer oder zu einem guten Physio, zu einem guten Osteopathen gehen kann. Es braucht dafür nicht immer einen Arzt. Ja, es braucht einen Arzt, um auszuschließen, dass schlimme Sachen vorliegen. Absolut. Das sollte ein Physio nicht machen. Ein guter Physio weiß, wann er zum Arzt weiterleitet, oder auch ein Osteopath oder ein guter Coach. Aber man kann durchaus zum Arzt gehen und halt schlimme Sachen ausschließen lassen und halt gucken, ob irgendeine organische Ursache vorliegt. Wenn die aber nicht da ist, bedeutet das halt nicht im Umkehrschluss, dass wir nicht trotzdem was optimieren können. Und das, was wir super oft sehen, dass die Leute vom Arzt, von der Ärztin kommen, die total spezialisiert in einem Bereich waren, und wir gucken dann aber uns einfach mal Mikronährstoffe oder Eisen und sowas an und sehen, der Wert ist komplett im Keller, füllen nur Eisen auf. Ich finde es dann oft schon todeslangweilig, weil ich denke, oh, es ist schon wieder ein Eisenmangel. Also so basic, so einfach, und die Symptome sind dann oft auch weg. Darf das jetzt aber auch nicht hören und denken, boah, der Osterhaus hat gesagt, ich höre Energie mal und Eisen bei ihm. Der Umkehrschluss ist jetzt nicht, immer wenn ich Energiemangel habe, ist ein Eisenmangel die Lösung, oder die Lösung ist, Eisen zu nehmen. Ne? Man muss halt wirklich individuell bei sich schauen. Und wir haben, das wäre auch eine Möglichkeit, wir haben ein YouTube-Video bei uns auf dem Kanal. Das heißt, die 3 Preisklassen von Blutwerten. Vielleicht kann ich dir das PDF schicken, sonst kannst du das verlinken. Weil man kann sich unter diesem Video, kann man sich ein PDF runterladen, wo 3 Preisklassen von Blutwerten drin sind. Also so eine Basic, eine mittlere und so eine Premium-Variante. Und das wäre auch was, womit man zum Beispiel zum Arzt gehen könnte oder wo man hingehen könnte und sagen könnte, hey, ich würde gerne mal diese Werte bestimmen lassen. Aber das ist halt auch vom Budget abhängig. Ne?
Ja. Kurzer Hinweis da nämlich in der Sache, dass man sich das nämlich dann bei dir näher durchlesen kann. Wir haben ja heute über Vitamin D schon gesprochen. Du hast kurz Omega-3 angesprochen. Was ich spannend fand, war nämlich, dass du gesagt hast, nur Leinöl zu sich zu nehmen, ist nicht ganz optimal geeignet, denn es kommt auf EPA und DHA an, auf diese Werte. Was das genau heißt, verlinke ich jetzt an dich, weil ich glaube, das wird jetzt zu ausführlich sein, wenn wir darauf noch eingehen. Nur, dass wir das nochmal klargestellt haben. Wir haben über Magnesium gesprochen, was ich total spannend fand, Timo, war, was ich vorher gar nicht wusste, weil ich bin Ex-Fußballer und bei mir war immer Magnesium, okay, wenn du Krämpfe hast, dann ist Magnesium. Aber Magnesium ist an 300 Prozessen im Körper beteiligt. Du hast in so einem Nebensatz erwähnt, insbesondere nämlich beim Thema Schlaf ist Magnesium oder spielt Magnesium eine große Rolle. Aber auch das wird man dann bei dir ausführlicher finden. Vitamin B12 haben wir auch kurz angerissen, gerade für die Veganer und Vegetarier ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Cholesterin sogar angesprochen. Wir hatten auch Cortisol und den Eisenwert bzw. Ferritin, was besser wäre. Ein Thema haben wir heute noch gar nicht so richtig von diesen Werten angesprochen und vielleicht schaffen wir es jetzt noch zum Ende. Denn was ich auch bei vielen anderen mitbekomme, ist, dass die Schilddrüse dann anscheinend doch einen sehr, sehr großen Einfluss hat, wenn die nicht richtig funktioniert. Macht es Sinn, den dann mit zu testen, diesen Wert? Magst du da noch kurz zum Ende noch einen Impuls vielleicht mit reingeben, warum dieser Wert so wichtig ist?
Ja, absolut. Also es ist auch nicht ein Wert, sondern im besten Fall sind es drei. Also man kann sogar noch mehr machen, aber die drei gehören bei uns, bei jeder Person, die in die Praxis kommt, sind immer diese drei Schilddrüsenwerte mit dabei. Das heißt das TSH, das FT3 und das FT4. Das TSH so kommt letzten Endes, um es einfach zu sagen, aus dem Gehirn und wird an die Schilddrüse weitergegeben und reguliert, wie viel Schilddrüsenhormone produziert werden. Wenn der TSH hochgeht, werden halt viele Hormone produziert. Wenn der TSH runtergeht, werden halt wenig produziert. Und die freien Schilddrüsenhormone sind FT3 und FT4. Und ja, wer mag es jetzt glauben, aber es braucht halt gewisse Dinge, um diese Hormone zu produzieren. Einer davon ist zum Beispiel Eisen, weswegen der Ferritinwert auch für die Schilddrüsengesundheit super essentiell ist. Aber ja, ich bin komplett bei dir. Das ist einer der Gründe, warum wir das bei jedem messen. Auch wenn viele immer wieder sagen, ja, Schilddrüse ist nicht so wichtig, ist ein kleines Organ und so. Es gibt keine Zelle im menschlichen Körper, die keine Schilddrüsenrezeptoren hat. Um es auf Deutsch zu sagen, es gibt eigentlich keine Zelle des menschlichen Körpers, die keine Schilddrüsenhormone braucht oder die ohne Schilddrüsenhormone arbeitet, weswegen zum Beispiel ein Schilddrüsenscreening auch im Neugeborenen-Screening mit dabei ist. Und wir sehen vermehrt aufgrund von multifaktoriellen Einflüssen, ich kann mich da nicht auf zwei beschränken, also Nährstoffmängel, Umwelteinflüsse, Stress, aber auch ganz viele andere Dinge, wie die Pille zum Beispiel, sehen wir vermehrt Schilddrüsenunterfunktion. Das primär bei Frauen, bei Männern auch immer mehr. Und viele davon sind sogenannte funktionelle Schilddrüsenstörungen, die wir beheben können, indem wir die Grundsubstanzen von der Person messen und wieder auffüllen, wie zum Beispiel Eisen oder auch Selen oder auch gewisse Aminosäuren zum Beispiel, weil wir dann einfach zu wenig Sprit im Tank haben, um es jetzt einfach zu sagen. Und um das Auto zum Fahren zu bringen, braucht es halt Benzin oder halt Sprit. Das wären einfache Mikronährstoffe, die man messen könnte. Aber wie gesagt, FT3, FT4 und TSH, um einen Satz abschließend dazu zu sagen, tut mir bitte, wirklich bitte den Gefallen. Wenn ihr nur ein, zwei Sachen mitnehmt aus der Folge, dann bitte, dass ihr nicht nur den TSH-Wert misst, auch wenn das jemand sagt zu euch. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur dann, wenn bei der Schilddrüse alles super in Ordnung ist, weil der TSH-Wert würde, wenn wir genügend Schilddrüsenhormone haben, wäre der TSH-Wert ganz niedrig, weil dann bräuchte es ja nicht mehr Hormone. Und wenn wir zu wenig Hormone produzieren, dann geht der TSH-Wert hoch. Das Problem ist aber, wenn wir Ursachen haben, warum der TSH-Wert nicht richtig produziert wird oder das TSH produziert wird. Und dann sieht alles gut aus, wenn ich mir nur den TSH-Wert anschaue. Also bitte immer diese drei Werte. Und das ist, wenn man sich so die Leitlinie der Schilddrüsenunterfunktion momentan anschaut, habe ich eine riesen Podcast-Folge zu gemacht. Auch da sind nicht alle drei Werte drin, aber wir können eigentlich keine richtige Aussage über die Schilddrüsengesundheit treffen, wenn wir nicht alle drei Werte haben. Deswegen bitte, bitte, wenn ihr nur eine Sache mitnehmt, dann auf jeden Fall das TSH, das FT3 und das FT4 zu messen, wenn es ums Thema Schilddrüsengesundheit geht.
Super guter Hinweis. Und wie oft sollten wir jetzt im Jahr das messen? Also klar, wenn wir natürlich irgendwo einen Mangel feststellen, hast du ja schon gesagt, sollten wir dann Supplements oder die Ernährung umstellen oder Bewegung hinzufügen und dann nochmal irgendwann messen, um es zu kontrollieren. Aber was würdest du sagen, wenn jetzt erstmal kein Mangel feststeht, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, einmal im Jahr, was würdest du empfehlen?
Ich würde Variante C nehmen. Also ich würde da eine budgetierte Variante nehmen, die ich einmal im Jahr messe. Also ich denke, das reicht völlig aus und das ist schon mehr als 99,9% der Menschen wahrscheinlich machen. Das ist jetzt nur eine geschätzte Zahl. Einmal im Jahr würde ich messen. Bei Frauen super wichtig, dass man innerhalb des richtigen Zyklusintervalls misst, wenn man Sexualhormone misst, also irgendwie sowas 19. bis 21. Zyklustag. Bei Männern, die ja keinen wissenschaftlichen nachgewiesenen Zyklus so haben, was hormonelle Situationen angeht, Ist das nicht so relevant, aber einmal im Jahr, was ich probieren würde, wenn es um Vitamin D geht zum Beispiel, dass man vielleicht versucht, jetzt nicht einmal im Juni und einmal im Dezember zu messen oder so. Oder man macht das bewusst und will halt gucken, wie die Werte zwischen Sommer und Winter sich unterscheiden, um mal zu überlegen, ob man im Winter vielleicht mehr Vitamin D supplementieren müsste als im Sommer, was ich nicht mache, weil es wieder viel zu kompliziert ist, finde ich. Ich messe halt viel häufiger, aber ich mache das halt viel aus Zwecken, um Sachen zu lernen, um zu gucken, was entwickelt sich wie, welche Sachen können wir empfehlen, welche Sachen können wir nicht so gut empfehlen und auch einfach, um viel auszuprobieren und so ein bisschen, um meine eigene Studien ständig zu machen, obwohl ich jetzt nur eine Person bin und halt zu schauen, wie sich Dinge wie Ashwagandha oder sowas zum Beispiel dann auswirken als Nährstoff oder als Wurzeln, aber grundsätzlich empfehlen würde ich einmal im Jahr.
Und warum belohnt die Krankenkasse das eigentlich nicht? Hast du da eine Antwort als Arzt? Denn wir haben eben ja am Anfang über Zähne gesprochen und ich kenne es von meiner Krankenkasse. Wenn ich zweimal im Jahr, also einmal im halben Jahr zu meinem Zahnarzt gehe, zu einer Kontrolle, bekomme ich in meinem tollen Bonusheft meiner Krankenkasse. Ich glaube, am Ende, wenn ich dann so und so viel besuche, glaube ich, kriege ich 30 Euro oder so gut geschrieben. Warum gibt es das eigentlich nicht beim Blutwert, beim Testen?
Aber wenn ich dir diese Frage beantworten könnte, dann wären wir einen Riesenschritt weiter wahrscheinlich, unserer Vision nahe zu kommen, das System so ein bisschen zu verändern. Also ich glaube, das liegt unter anderem natürlich daran, dass es ein krankheitsorientiertes System ist und du primär erstmal nur Werte bestimmen kannst, wenn du halt ein Symptom, halt ein Problem hast, warum Dinge ja auch gemessen werden. Weil präventive, ob es jetzt präventiv ist, sei mal dahingestellt, aber Blutdiagnostik, zu früh Diagnostik, ist halt einfach nicht so anerkannt. Du kannst ja auch in die Apotheke gehen und der Arzt sagt dir, also ich schreibe Ihnen jetzt ein Medikament auf, aber besser nehmen Sie eigentlich das gleiche Medikament von einer anderen Firma, was ein bisschen anders ist, aber das bezahlt die Krankenkasse nicht, weil es dann halt wieder keine Daten, nicht ausführliche Studien dazu gibt, dass die Behandlung mit diesem Medikament besser ist. Beim Zahnarzt kannst du ja eine ganz normale Füllung machen lassen oder dann machst du dir eine Keramikfüllung oder ein Inlay und das musst du selber bezahlen, die 900 Euro. Da kriegst du von der Krankenversicherung, auch wenn du ein volles Bonusheft hast beim Zahn, kriegst du 30 Euro wieder. Wenn du eine private Zusatzversicherung hast, kriegst du vielleicht 700 Euro wieder. So ist unser System aufgebaut. Und ist das cool? Nee, finde ich auch nicht. Aber das Problem ist, so ist das System. Ich denke zwar nicht, dass das in 20 Jahren noch dasselbe sein wird, weil ich nicht glaube, dass das so langfristig überleben wird. Denn wir sehen ja, dass der Anteil an chronisch erkrankten Menschen immer, immer größer wird. Und das ist ja auch, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, was alles gewesen ist, dann sieht man ja, dass es Prävention und Gesundheit eben auch braucht, um langfristig eine vernünftig gesunde Gesellschaft zu haben. Und das ist ja was, was über ganz viele ganz einfache Dinge gibt, die jetzt nichts mit Panikmache zu tun haben, sondern einfach damit, dass man sich gewisse Gesundheitsdinge anschaut, die man sich im Moment nicht anschaut, weil wir halt krankheitsorientiert leben.
Und genau, die eine Möglichkeit besteht, zum Hausarzt zu gehen. Die andere Möglichkeit, du hast es angesprochen, es gibt verschiedene Anbieter, die sozusagen dass man zu Hause sein Blut testen lassen kann mit einem kurzen Pieks im Finger und man schickt es ein. Ich habe so ein bisschen rausgenommen, dass du jetzt da keine Sorgen hast, sondern dass die Werte anscheinend dann auch korrekt sind. Gibt's, wie gesagt, verschiedene Anbieter da draußen. Und die andere Möglichkeit, hatte ich bei dir auch rausgelesen und rausgehört, ist, man kann natürlich die Labore auch selbst beauftragen. Da muss man sich ein bisschen mehr auskennen, dann genau welche Werte man dann testen möchte. Da muss man sich dann doch ein bisschen einlesen. Was hältst du denn davon, das wäre so mit die letzten Fragen gerade, von den Infusionen? Weil das bekomme ich gerade so mit, dass das ja auch auf Instagram immer wieder gehypt wird, wie Menschen irgendwo in einem Stuhl sitzen und dann sich dabei zeigen, wie sie jetzt die neueste Infusion bekommen. Vitamininfusion oder Boostinfusion und, und. Was hältst du davon jetzt, Stichwort Supplements, also die, so Infusionen? Ist das ratsam?
Ja, auch das ist maßgeblich vom Kontext abhängig, ne? Weil, also grundsätzlich jetzt für jedermann einfach so Infusionen, nee, finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Weil das ist so, wir boosten etwas, von dem wir gar nicht wissen, ob es überhaupt geboostet werden sollte. Mal die Frage ist, was heißt das denn überhaupt? Also ich booste das Immunsystem, was ist das? Also ich kann das gar nicht greifen. So, ich weiß gar nicht, was das sein soll, das Immunsystem zu boosten. Ist es vielleicht nicht so, dass es sinnvoller wäre, das Immunsystem zu beruhigen? Ich habe keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ist auch so wie Stoffwechsel ist eingeschlafen. Keine Ahnung, was ist das? Also ich weiß es nicht, ja. Und deswegen für jedermann jetzt einfach random Mikronährstoff, Basis, Basic, hast du nicht gesehen, Infusion, finde ich nicht sinnvoll. Therapeutisch gesehen sind Nährstoffinfusionen sehr sinnvoll. Das funktioniert aber natürlich nur, indem ich eine vorherige Diagnostik habe, weil sonst kann ich auch keine Therapie machen, weil sonst ist das ja, ich mache irgendwas bei irgendwem, wo ich gar nicht weiß, ob das sinnvoll ist und ich auch nicht das Ziel kenne von der Person. Man kann sehr gut mit hochdosierten Nährstoffinfusionen arbeiten, wie Vitamin C zum Beispiel, ist viel erfahrungsmedizinisch, ist viel nicht wissenschaftlich belegt bis dato, muss man sagen. Was wir super, super viel machen, und das habe ich in Bonn damals auch schon gemacht, ist Eiseninfusion, ist ein Thema, was in der Medizin total verrufen ist, um Gottes Willen davon bloß nicht machen, weil unglaublich viele allergische Reaktionen es gibt dazu. Ja, es ist wahrscheinlicher, tatsächlich vom Hai gefressen zu werden, als eine allergische Reaktion darauf zu kriegen. Dann dürfte ich als Konsequenz auch nicht mehr ins Meer gehen. Ist natürlich was, wo man den Patienten aufklären muss und sagen muss, hey, es besteht das Risiko, absolut eine allergische Reaktion auf eine Eiseninfusion, ist nicht schön. Aber wenn ich jemanden habe, der einen absolut niedrigen Eisenspiegel hat oder einen Ferritinspiegel, um es genau zu sagen, und derjenige hat maximale Symptome von kommt nicht mehr raus, hat schon depressive Episoden, die Schilddrüse funktioniert nicht mehr, dann will ich nicht dem 9 Monate eine Kapsel geben und gucken, dass innerhalb von 9 Monaten die Sachen langsam hochgehen, sondern das Thema schnell erhöhen. Das ist zum Beispiel was Eiseninfusion, wenn man es richtig macht. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind die Einzigen, die es richtig machen, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber es ist so, also wir haben jetzt irgendwie über 3000 Eiseninfusionen, wir haben noch nie eine Nebenwirkung gehabt, außer so ein bisschen Kopfschmerzen. Was aber auch daran liegt, dass die meisten Studien mit einem sehr, sehr alten Präparat gemacht wurden, die man heutzutage eigentlich im besten Fall gar nicht mehr benutzt. Wenn man das mit vernünftigen, modernen Präparaten macht und auch weiß, wie und wann, ist das Nebenwirkungspotenzial verschwindend gering. Aber ja, ich bin bei dir. Es gibt ja mittlerweile so Infusionscafés, wo du reingehst und du kannst ja auf deine Speisekarte aussuchen, will ich jetzt Immunboost oder Entgiftung oder Mitochondrieninfusion und so. Also das ist viel Marketing, aber das ist auch keine Medizin. Das ist so, also Medizin, du hast es jetzt gemerkt und auch die Zuschauer haben es gemerkt, du stellst mir einen Case in den Raum und ich muss erstmal 10 Rückfragen stellen. Das ist das Setting, warum Medizin auch oft so komplex und kompliziert wirkt, was es eigentlich oft gar nicht ist, weil es dann am Ende doch immer wieder die gleichen 20 Szenarien sind. Aber ich brauche diese Rückfragen und ich brauche das Setting, dass ich weiß, wie sehen die Werte aus, wie hat sich was entwickelt, warum hast du was. Und das hast du in so Infusionscafés halt nicht. Da kommst du ja nicht mit einem Wert rein. Zu uns kannst du nicht einfach kommen und sagen, ich will eine Eiseninfusion. Ja, ich gebe dir keine Eiseninfusion, bevor ich nicht weiß, dass du eine Eiseninfusion brauchst. Weil das Schonendere ist am Ende, immer ein Nährstoffpräparat zu nehmen oder das über die Ernährung zu regeln. Aber wir wissen bei ganz vielen Nährstoffpräparaten zum Großteil gar nicht, wie die aufgenommen werden. Muss man auch sagen. Die meisten Menschen denken, Medizin ist eine 100%ige Wissenschaft. Medizin ist, wir machen das zu dem aktuell besten Stand, den wir momentan haben. Der kann in 2 Jahren ein ganz anderer sein und wir sitzen hier in 2 Jahren und ich sag dir, boah, nee, die 3 Werte, dir würde ich jetzt eher das, das und das bestimmen, aufgrund dessen, dass wir viel mehr wissen und das ist auch ein riesen cooler Faktor, aber das ist auch ein Riesenproblem, weswegen die Menschen immer mehr Vertrauen in Medizin auch verlieren, aufgrund dessen, dass sie gar nicht wissen, wer, also ist das jetzt gerade richtig oder nicht und deswegen bin ich ein total großer Verfechter davon, auch einfach zu sagen, hast du jetzt ganz oft schon gemerkt heute, ich habe gesagt, wir wissen es gar nicht so genau, sondern wir versuchen das Beste zu machen und wichtig ist ja auch nicht zu sagen, hey, ich weiß jetzt alles und wir machen das immer so, sondern ja auch offen zu sein und zu sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, dass sich das entwickelt und deswegen bleiben wir ja auf dem modernsten Stand, deswegen haben wir in der Akademie ein Education, ein Research Team mit Neurowissenschaftlern und Co. von über 10 Leuten, die alle ständig die modernsten Daten lesen und wir das unseren Trainees, unseren Studenten eben wieder beibringen, weil dazu ja eben nicht jeder die Zeit hat. Das Wichtige ist einfach auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und dann dürfen sich ja Therapien oder Dinge auch weiterentwickeln und ganz selten und wirklich ganz selten und das ist der einfachste Move, jemanden zu enttarnen, der keine Ahnung hat oder auch Therapien zu tarnen, die einfach Quatsch sind. Es gibt kein One-Fits-All. Das gibt's nicht. Egal für was. Nicht für jeden ist eine Kniebeuge die richtige Übung. Ist einfach nicht so. Ich habe Menschen mit langen Beinen, welche mit kurzen. Der eine hat ganz andere Hebelwirkung als der andere. Also es gibt dieses One-Fits-All nicht. Und das ist ganz oft so, dass wenn du eine Frage stellst und du kriegst sofort eine schlagartige Antwort mit, ja, das ist ganz einfach, das ist so und so und so und so und puff und fertig. Es ist ganz selten der Fall, dass das so einfach ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das auch nochmal zum Ende anspricht.
Also ich glaube, man kann ganz viel mitnehmen. Ich glaube, das Wichtigste ist, Timo, dass wir aus dieser Podcast-Folge die Neugier mitbekommen für den eigenen Körper, das Interesse, sich damit selbst zu beschäftigen. Wir haben ein bisschen über das Ärztesystem, über das Gesundheitssystem gesprochen, das aufgrund der Zeit, vielleicht auch aus den mangelnden Ärzten, weil ich glaube, auch da könnten wir hier und da ein bisschen mehr Leute gebrauchen, dass eben nicht alle die Zeit haben, 10 Nachfragen zu stellen, so wie du jetzt vielleicht, ne, sondern dass wir uns selbst damit beschäftigen, aber dass wir diese Neugier drauf haben, unseren Körper zu testen, zu schauen, wo könnte ein Mangel entstehen. Nicht bitte den Referenzbereich dafür verwenden, sondern dann in dein Buch vielleicht zu schauen und zu gucken, so was wäre der optimale Bereich und dann einfach mit Supplements und mit anderen Möglichkeiten zu versuchen, den Wert zu erhöhen. Das Buch nennt sich Blutwerte-Code. Kann man online, kann man aber auch im Buchhandel, habe ich noch letztens gesehen, steht da in den Regalen, kann man käuflich erwerben. Du hast selbst einen Podcast und auch auf YouTube veröffentlichst du immer wieder Folgen. Create Your Best Self, so heißt der Podcast. Und du bist sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen. Du hast schon gesagt, du hast ein großes Team im Hintergrund und ihr versucht, ich habe es hier und da auch geschafft, aber aufgrund Mangel der Zeit dann doch nicht so ganz. Also ich muss mich nochmal mit den ein oder anderen Themen beschäftigen, weil ihr es schon sehr einfach transportiert, aber man muss sich eben die Zeit nehmen. Das alles unter Timo Osterhaus und wie gesagt, du hast eine eigene Akademie, wo man sich ausbilden lassen kann, wenn jemand hier auch selbstständig in diesem Bereich ist oder auch auf Privateigeninteresse irgendwie hat. Das zum kurzen Werbeblock. Timo, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, Jonas, sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, wir haben die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht zu sehr verwirrt, aber das hat mir auch mal jetzt nochmal gezeigt, es gibt eben nicht so die einen Antworten und sagen, ne, teste Vitamin D, teste Magnesium, teste Eisen und dann geht's dir besser, sondern dass man sich da die Zeit nimmt. Im Bestfall hat man einen Arzt oder eine Ärztin, die sich die Zeit nimmt und mit der das man gemeinsam macht oder man macht's dann auf eigene Faust mit Hilfe von Büchern und anderen Infos.
Safe. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, Jonas. Mach weiter so.
So, zum Abschluss melde ich mich nochmal hier aus meinem kleinen Büro, aus meinem kleinen Studio. Liebe Rebellisch-Gesund-Community, durch die vielen Statistiken weiß ich, dass tausende Menschen unsere Podcast-Folgen hören. Und das freut mich wahnsinnig und macht mich auch mächtig stolz. Was ich nur persönlich schade finde, sind die wenigen Spotify-Bewertungen. Also, falls du aus diesen 100 Podcast-Folgen schon mal profitiert hast, lass doch gerne eine Bewertung da. Es dauert nur für dich wenige Sekunden und wäre für den Podcast einfach so immens wichtig, damit auch andere Menschen in den Genuss dieser vielen Impulsen kommen. Also, ich bedanke mich schon mal im Voraus für deine Unterstützung und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Egal, wo du bist, noch einen schönen Tag und bis bald.